Nach der 0:4 Auswärtspleite gegen den VfB Stuttgart befindet sich der VfL Wolfsburg weiterhin im Krisenmodus. Doch dieser Krisenmodus ist es aber auch, der derzeit viele Fans spaltet. Auf der einen Seite haben wir die Umbrecher, die Leute, die unbedingt am besten nicht nur den Trainer, sondern gleich auch die Geschäftsführung Sport mit entlassen würden. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, hey, wir können nicht die Hütte abreißen, die wir gerade erst begonnen haben zu bauen. Wir müssen den eingeschlagenen Weg weitergehen. Wir brauchen mehr Konstanz, mehr Festigkeit in der Mannschaft und in den Strukturen. Und dazwischen, da herrscht gehende Leere und man versucht sich irgendwie zu entscheiden, was will man eigentlich als Fan? Was ist einem eigentlich am liebsten? Einmal radikaler, erneuter Umbruch, so wie wir es schon gefühlt tausende Male erlebt haben, oder vielleicht doch ein bisschen mehr Vertrauen in das derzeitige Personal setzen, auch wenn uns dieser Weg vielleicht in die zweite Liga führt. Es hilft nicht zu orakeln, aber darüber sprechen kann man trotzdem. Und das tun wir heute in einem Wölferadio Fan Talk XXL.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Hier ist das Wölferadio, euer VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder im Wolfsblog auf wolfs-blog.de. Und heute steigen wir direkt ein in diese Folge, in einen Fantalk XXL. Gleich zwei Fans habe ich heute in der heutigen Ausgabe zu Gast, mit denen ich über die derzeitige Situation sprechen, diskutieren, sie analysieren oder sonst was tun werde. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin ratlos im Moment, so wie viele andere Fans wahrscheinlich auch. Und ich denke, meinem Gesprächspartner Nummer 1 für heute, dem ergeht das nicht anders. Bei mir zu Gast ist Marco Krüger. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christian. Schön, dass ich euer Gast sein darf.
Wie es bei uns so Sitte ist, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Also vor allem interessiert mich ja auch, wie lange bist du schon VfL-Fan und kommst du auch aus Wolfsburg eigentlich?
Ja, genau. Also ich bin hier Marco Krüger. Mein Trikot verziere ich gerne auf dem Rücken mit dem Spitznamen Locke, was ein bisschen mit dem Witz zu tun hat, dass ich eben gar keine Haare mehr auf dem Kopf trage bei 20 Jahren. Und ich bin, ich sage immer gerne, Eingeborener, also wirklich gebürtiger Wolfsburger. Und VfL Wolfsburg ist, ich sage gerne, mein Krankheitsbild. Also bin schon extrem lange mit dem VfL verbandelt. Habe so als 14-, 15-Jähriger schon angefangen, mein Taschengeld dafür aufzubrauchen, zu Zweitliga-Zeiten mich in irgendwelche Bullis einzukaufen, um nach Wattenscheid zu fahren, zu VfB Leipzig oder sonst was. Und demnach wird sehr, sehr verbunden, auch familiär. Mittlerweile sind nicht nur meine Eltern Dauerkarteninhaber, sondern auch meine Kinder. Und demnach ist die aktuelle Situation schwer zu ertragen.
Ja, also bist du schon sehr lang quasi dabei, länger als ich für meinen Teil, und hast schon viel mitgemacht, viel miterlebt, auch mit dem VfL Wolfsburg in all den Jahren.
Ja, genau. Also miterleben müssen, so manches Mal, aber eben auch ganz viel miterleben dürfen. Wenn ich überlege, schon die Aufstiegsrunden zur zweiten Liga damals, im alten Stadion am Elsterweg, der A-Block, dann irgendwann der Wechsel in die Südkurve. Ja, bevor es dann in die neue Arena ging, wo ich im Grunde auch jede Woche irgendwann zur Baustellenbesichtigung mit Klaus Fuchs gegangen bin, weil ich es kaum erwarten konnte. Also ich habe diesen Verein auch wirklich mit wachsen sehen und egal ob begleitet durch die Niederung der zweiten Liga oder durch ganz Europa, wo ich viele Reisen machen konnte, durfte, egal ob Euroleague, Champions League mit vielen Freunden. Ja, das waren schon besondere Zeiten.
Dann hast du ja auch schon den einen oder anderen Abstiegskampf und die ein oder andere Relegation miterleben müssen. Wenn du das mal so rückblickend betrachtest, wir waren ja schon öfters mal im Krisenmodus, aber würdest du sagen, dass die derzeitige Situation, dass wir in so einer Situation wie jetzt bisher noch nicht waren, oder findest du es schon vergleichbar mit den Abstiegskämpfen, die wir bereits schon ja erfolgreich hinter uns gebracht haben?
Also all diese Jahre, wo wir das hatten, hatte ich auch wirklich Angst und Bange. Also ich sag mal, das erste Mal 2006 mit dem Endspiel zu Hause gegen Lautern, da habe ich auch die Woche davor nicht gut geschlafen, gewibbert und gezittert. Ein Jahr später war ich mit in Aachen, wo wir es auch wieder geschafft haben auf der letzten Rille. Ich erinnere mich noch gut daran, und das war auch Thema die letzten Tage in Gesprächen mit Freunden und Familie, wie da dann der Vorstand von VW nach dem Spiel in Aachen auf den Platz gegangen ist. Da hat man gemerkt, oh, die haben es begriffen. Wir müssen was anders machen als bisher. Dieses riesige Geschenk, erste Liga, nicht wegzuschmeißen. Und kurz darauf kam ja die Verpflichtung 1.0 von Felix Magath. Nahm, wie wir alle wissen, einen holprigen Start, aber ein mega Ende. Wir hatten dann 2011 in Hoffenheim natürlich zum letzten Spieltag auch ein absolutes Drama, wo wir zur Halbzeit abgestiegen waren. Zu der Zeit war ich gerade auf dem Junggesellenabschied und hatte an dem, wir haben zusammen das Spiel geguckt, aber überhaupt keine Freude, bis das Spiel endlich vorbei war und zum Glück für ein gutes Ende gesorgt hat. Ja, und dann die Jahre mit den Relegationen in Braunschweig, in Kiel, war ich auch jeweils vor Ort. Boah, ja, Felsen sind vom Herz gerollt, als das ein gutes Ende genommen hatte. Aber ich muss sagen, auch damals bei dem letzten Saisonspiel noch in Hamburg, wo wir in die Relegation gerutscht sind, da bin ich aufs Stadion gegangen, habe gesagt, egal, packen wir, kriegen wir hin. So desaströs wie jetzt habe ich es wirklich noch nie erlebt. Und das macht mir richtig Angst. Es gibt dafür viele Kennzahlen, aber besonders das Gefühl, das ist deutlich schlechter nochmal als in all den Jahren.
Ich, für meinen Teil, vielleicht ging es oder geht es dir ja nicht anders. Bin für mich auch noch nicht so ganz zu dem Schluss gekommen, was will ich als Fan? Also ich war sonst nämlich nie der Freund vom schnell drehenden Trainerkarussell. Ich war immer ein Freund davon, Leuten auch mal länger eine Chance zu geben, was oftmals ja nie passierte, wegen zu schlechter Ergebnisse. Ich habe sonst auch hier im Podcast immer die Meinung vertreten, dass man auch einen Trainer erstmal machen lassen sollte und auch hinnehmen muss, dass es vielleicht auch mal nicht gut läuft. Umso gefestigter geht man am Ende aus der Sache raus. Inzwischen bin ich mir bei dieser Geschichte aber gar nicht mehr so sicher. Ich will es nicht nur auf dem Trainerrücken jetzt auslassen, um Gottes Willen. Da gibt's zig Stellschrauben und zig Sachen aus meiner Sicht, wo es dran scheitert, und es ist einfach ein Zusammenspiel aus so vielen Dingen, dass wir jetzt gerade da stehen, wo wir stehen.
Das sehe ich ähnlich. Also es ist mit Sicherheit nicht nur der Trainer. Ich fand Verpflichtungen wie Kovac, Hasenhüttl, fand ich beide gut. Ich fand es gut, möglichst lange an ihnen festzuhalten, weil sie für mich ausgewiesene gute Trainer sind, die Liga kennen, die das Geschäft kennen. Und ich fand im Grunde ehrlicherweise die Entlassung von Hasenhüttl 2 Tage vor Saisonende schon absolut unnötig, unnötige Unruhe zu einer Zeit, wo man sowieso gerettet war, unnötig. Also das hätte man sich nicht mehr geben müssen. Also auch was so die Außenwahrnehmung und so weiter angeht. Wenn man dann in der Sommerpause sagt, hätte hier, wir stellen was anderes vor, wir möchten uns neu aufstellen, dann wäre das irgendwie sauberer und charmanter gewesen. Wenn ich jetzt auf dieses letzte Jahr gucke, dann, also wir haben bestimmt strukturelle Probleme. Also sag mal, zu einer Zeit, ich weiß, dass auch Jörg Schmalke umstritten ist bei dem einen oder anderen, bestimmt ein knurriger Typ in manchen Dingen, aber ein absoluter Fachmann. Wenn ich nur in die Nachbarstadt gucke, dann sieht man, welche Ruhe da eingekehrt ist, seitdem er da ist. Der polarisiert, der zieht sicherlich einiges auf sich, hat einen besonderen Witz von oder Art von Humor. Ich mag das, kommt nicht jeder mit klar und er ist sicherlich klar und deutlich in seiner Ansprache und deswegen vielleicht nicht everybody's darling. Aber zu der Zeit hatten wir einfach all diese Sorgen wie jetzt nicht. Danach wurde es unruhiger. Wir hatten seinen Erben Marcel Schäfer, den ich überaus schätze, dem hier ein ganz hässlicher Abgang beschert wurde, nur weil er offen, ehrlich, transparent wurde. Das wird ihm nicht gerecht und auch im Grunde all dem, was er in all den Jahren für den VfL geleistet hat, nicht. Und dann wurde mit Peter Christiansen jemand installiert mit ganz viel Vorschusslorbeeren, der aber, wenn ich es betrachte, den Verein nicht verstanden hat. Den Verein nicht, die Bindung zur Stadt und Volkswagen nicht. Und dann sind Dinge passiert. Der eine sagt, Herr Dänemark wurde verpflichtet. Ich habe schon, da waren noch lange nicht alle Dänen hier, die wir haben. Solange es funktioniert, wird keiner was sagen. Funktioniert es nicht, fliegt es ihm um die Ohren. Da wurde eine Baustelle aufgemacht mit dieser Einseitigkeit. Die musste man sich nicht geben und ist sicherlich auch dem Teambuilding hat das nicht gut getan. Man hat sich dann man muss sagen, die Hasenhüttel-Zeit ging nicht gut zu Ende. Wir hatten dann außer im Januar keinen Heimsieg mehr. Es war unruhig, eine verunsicherte Mannschaft und es wurde ein Trainer verpflichtet aus den Niederlanden mit Simonis. Ich fand die Idee, mal nicht jemand Normales aus dem üblichen Trainerkarussell zu nehmen, fand ich erstmal charmant. Aber dass es jemand ist, in so einer verunsicherten Situation, der selbst erst ein Jahr Profitrainer war zu der Zeit und das in einer anderen Liga, schwierig. Das ganze Trainerteam, inklusive Konditionstrainer und so weiter, bestand nur aus Leuten, die Liga nicht kennen. Sportvorstand ähnlich und ist ein Wagnis. Man hat gemerkt, ja, wir hatten das Pokalspiel, ein hoher Sieg. Und auch in Heidenheim war ich vor Ort, haben wir gewonnen. Aber dann ging es so dahin und mehr und mehr Verunsicherung machte sich breit. Als man sich dafür entschieden hatte, sich zu trennen, man hat gesehen, auch zu der Zeit schon die Mannschaft augenscheinlich nicht fit und austrainiert, sind oft eingebrochen in der zweiten Halbzeit, keine wirklichen Ideen zur Lösung von zum Beispiel bei Spielen gegen tiefstehende Mannschaften hat man sich getrennt. Und dann kam unser jetziger Übungsleiter, der Daniel Bauer. Und in meiner Sicht der Dinge hat man kommunikativ schon da einen Fehler gemacht und das Heft des Handels ein Stück weit aus der Hand gegeben. Man hat nämlich direkt gesagt, Trainer auf unbestimmte Zeit statt Interimstrainer. Und dann war im Grunde klar, wenn ich Trainer auf Zeit sage, dann ist es vom Erfolg abhängig, darf er weitermachen oder nicht. Und ja, dann haben wir ein paar Punkte geholt in Frankfurt, noch den Sieg verschenkt, haben im Heimspiel Union und in Gladbach gepunktet. Teilweise auch da die Siege, auch wenn sie mit 3-1 gut aussahen, aber am Ende über die Zeit geschaukelt. Und man war dann getrieben von der Öffentlichkeit, den Fans und so weiter. Ja, wann kriegt er denn nun seinen Vertrag? Wann kriegt er denn nun? Und man war eigentlich nicht mehr so richtig frei in der Entscheidung, denn man hätte sich sonst gegen Medien, Fans stellen müssen und erklären müssen, warum kriegt er denn den Vertrag nicht, sondern den bei einem anderen. Die Problematik, die ich heute sehe, habe ich auch damals schon gesehen und auch mit einem guten Freund immer wieder besprochen. Ich hätte ihm den Vertrag nicht gegeben, weil eine verunsicherte Mannschaft zum Saisonstart nach der letzten, die Verunsicherung wurde größer unter Simonis und dann den nächsten unerfahrenen Trainer dahin zu setzen, der in dieser schon eigentlich zu der Zeit gefährlichen Situation, weit weg von den eigenen Zielen und der Gefahr, unten reinzurutschen, zu nehmen, der eben keine Erfahrung hat, wann gehe ich wie auf Spieler ein, mit der Situation um, der dann noch seinen Trainerlehrgang machen muss, also viel Abwesenheit hat und habe ich da schon nicht wirklich verstanden. Plus, dass für mich auch fußballerisch einiges deutlich dagegen gesprochen hat. Wilde Aufstellung, immer wieder ein durch die Gegend kegeln der Abwehrreihe, ohne jede Not in der Aufstellung. Ja, augenscheinlich Lieblinge, also damit meine ich nicht nur seine U19-Spieler, sondern auch von mir aus Yannick Gerhard, den ich als Person total schätze, wie er sich einbringt, die Wichtigkeit neben dem Platz und. Aber es wurde jedes Mal, auch bei den Spielen, die wir noch gewonnen haben zum Ende des Jahres, wurden für mich taktisch falsche Signale gesetzt und Auswechslung getrieben und immer wieder die gleichen. Ohne Lerneffekt von Woche zu Woche wurde eine halbe Stunde vor Schluss Fußball, Kreativität, Ballsicherheit und so weiter ausgewechselt. Egal, ob es ein Wimmer war, ein Maier oder. Und Defensive eingewechselt. Teilweise sogar einfach ein dritter Innenverteidiger dazugeschmissen, ohne jede Not, ohne jede Zuordnung. So haben wir auch den Sieg in Frankfurt schon verschenkt. Und so wurden wir auch instabil gegen Union und den Gladbach. Haben wir noch über die Zeit geschaukelt, glücklicherweise jeweils. Aber es gab irgendwie keinen Lerneffekt. Es ist bis heute so, man versucht ab einem gewissen Zeitpunkt, das über die Zeit zu schaukeln, was bekanntlicherweise mehrfach nicht geklappt hat. Es fehlen weiterhin jegliche Ideen gegen tiefstehende Gegner. Und wenn ich überlege, dass Spieler, die sich sehr verdient gemacht haben, selbst in der schlecht laufenden Zeit, so ein paar Lichtblicke waren, die werden auf einmal rausgenommen und andere reingesetzt. Ich finde es schwierig auch, dass man selbst in der Winterpause es nicht geschafft hat, zum Beispiel den Sechser, den ich habe, der eigentlich ein Einzelsechser wäre, zu integrieren. Stattdessen behält ich mir zum Beispiel mit Diane Gerd oder versuchen von Doppelsechsen, die eigentlich Achter sind, die Abwehr dicht zu kriegen oder die Defensive. Aber man merkt von Woche zu Woche, kommt ein Angriff nach dem anderen auf die letzte Linie zu, die dann im Grunde ganz oft die Armsäule sind, sagen wir es mal so. Es mag für den einen oder anderen, einem Traditionalisten im Verein und im Fanlager, charmant sein, jemanden wie Daniel Bauer, der schon viele Jahre im Verein ist, so eine Möglichkeit zu geben. Ich sehe ihn aber halt überhaupt nicht als Opfer der Umstände, auch wenn es drumherum strukturelle Probleme gibt, wo man sagt, wir haben zu oft jedem Trainer Wünsche erfüllt, statt eine klare Linie zu haben, wie wollen wir Fußball spielen und danach einzukaufen und die Mannschaft auszustellen. Sondern er hat eine Chance gesehen, Cheftrainer im Profifußball zu werden. Die hat er ergriffen. Das ist alles legitim. Nach meinem Geschmack gewogen und für zu leicht befunden. Jetzt geht es für mich nicht mehr um ist doch ganz schön und Tradition und wir haben ja schon so viele Trainer und können ja nicht noch einen. Für mich geht es hier gerade um die nackte Existenz, um Arbeitsplätze in der Geschäftsstelle, über alles, was wir darstellen für Stadt, Umfeld, Volkswagen und. Auch wenn unser Stadion nicht immer voll ist, aber die da sind, denen liegt dieser Verein am Herzen. Und sicherlich noch viel weiter drumherum. Und das jetzt so wegzuschenken, kann ich nicht verstehen. Selbst herbeigeschummelte Spiele wie zu Hause gegen St. Pauli, wo ich aber letzten Rille gewinne, wo wir fußballerisch nicht wirklich besser waren, haben wir nicht dafür, also diese Erfolgserlebnisse haben nicht dafür gesorgt, dass der Knoten platzt und danach was besser wird. Deswegen frage ich mich, wenn ich all diese Fakten sehe, dieses schlechte Spiel, den schlechtesten Punkteschnitt aller Zeiten, die Situation, wie sie ist, wie uns die Spiele und damit die Möglichkeiten durch die Finger rinnen, was erhofft man sich davon, dieses Du, PC, Bauer weiter am Ruder zu lassen? Wohin ist das ausgerichtet? Wir haben jetzt mit den nächsten beiden Heimspielen, Hamburg und Bremen, jeweils 6-Punkte-Spiele vor der Brust. Wir sollten aus den nächsten 3 Spielen sowieso Minimum 6 oder 7 Punkte mit Muss holen. Wir brauchen eigentlich eine Miniserie, eine Euphorie, die aufkeimt im Umfeld und in der Mannschaft. Ich sehe, anhand des Spiels in Stuttgart waren wir von der ersten Minute an im Rückwärtsgang unterlegen und von der Personality überhaupt nicht auf dem Platz. Leblos. Und das ist für mich eigentlich das Signal, dieses Leblose, wir müssen was machen. Und dass der Aufsichtsrat da nicht handelt, ist mehr als fahrlässig und macht mir große Angst und Sorgen.
Über das Stuttgart-Spiel möchte man am liebsten eigentlich gar nicht sprechen. Du hast auch eigentlich die derzeitige Lage wunderbar zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Was für mich sehr, sehr prägend war, war eher, dass nach dem Stuttgart-Spiel die Interviews, die mit Jannik Gerhardt geführt wurden, aber auch mit Daniel Bauer und die ja eigentlich sehr erschreckend, aber auch sehr ehrlich auf den Punkt gebracht haben, was bei uns gerade das Problem ist. Es ist nicht unbedingt ein spielerisches Problem, es ist ein strukturelles Problem. Und das lässt sich ja eben nur schwer an einem Attribut, also sprich Trainer oder was weiß ich was, festmachen. Da spielt ja so vieles rein, leider, was sich so über die letzten, ja, sagen wir es ruhig mal so 2, 3 Saisons so ein bisschen eingeschlichen hat.
Das sehe ich ähnlich. Also das Stadion haben wir ja im Grunde mit der Zeit leer gespielt. Das ist ja kein Effekt, der jetzt die letzten 3 Monate entstanden ist, sondern wirklich leer gespielt über einen Zeitraum von 2, 3 Jahren. Und es gibt gewisse strukturelle Probleme. Ich habe ja auch heute noch Artikel gelesen, wo es drin steht, ja, auf der Geschäftsstelle ist dies und im Trainerstab ist das. Und die warten auf Gehaltsanpassungen und hat dies und das und jenes nicht stattgefunden. Das ist bestimmt auch ein Thema, was eins sein darf, was eine Berechtigung hat und so weiter. Reicht für mich aber nicht dafür aus, zu begründen, warum die Profimannschaft nicht funktioniert, nicht ihre Leistung abrufen kann, weil, sag mal, ein Physio oder jemand im Sekretariat vielleicht unzufrieden ist. Und Jannik Gerhardt fand ich noch recht ehrlich. Bei Daniel Bauer muss ich sagen, ich kann mir die PKs im Grunde, ich gucke mir jede einzelne an, egal ob vor dem Spiel oder nach dem Spiel, ich kann sie kaum noch ertragen. Weil immer ist alles brutal. Entweder war der Gegner brutal oder irgendeine Aktion war brutal. Für mich ist das Thema bei seinen Wechseln ganz oft schon ein Um-sich-Schlagen aus einer Art Hilflosigkeit. Und so empfand ich auch das Interview. Ich habe auch das Spiel am Sonntag nicht alleine geschaut, sondern mit einem guten Freund und eben genauso langen Fan, wie ich es bin, haben uns dazu ausgetauscht. Wir sind beide der Meinung, das, was er da gesagt hat, alleine das wäre ein Grund gewesen, ihn zu entheben, weil ihm in unseren Augen nicht zusteht, so öffentlich kundzutun und es zum Thema zu machen, was die angeblichen strukturellen Probleme des Vereins sind. Wenn mir jemand erklären könnte, aus den und den Gründen, wir sehen die und die Entwicklung bei ihm, deswegen darf er das, deswegen darf er weiter sich versuchen, dann würde ich das alles einsehen. Aber mir konnte bisher niemand sagen, was spricht dafür, dass wir mit ihm die Wende schaffen. Und für mich war sein Interview und mit nicht Bundesliga tauglich und. Für mich hat er sich da Dinge rausgenommen, die ihm eigentlich nicht zustehen. Schon gar nicht, die sind auch ein Stück weit vereinschädigend. Deswegen alleine wäre das für mich der Grund gewesen, ihn dazu entheben. Egal, ob er recht hat oder nicht. Inneres nach außen zu tragen, gehört sich nicht und gehört für mich schon dazu, um sich zu schlagen, den Kreis der Schuldigen so groß wie möglich zu machen, um auch ein Stück weit sich aus der Schusslinie zu nehmen. Und deswegen einem Janne Gerhardt, der hat das erstens nicht so gesagt wie er. Zweitens ist er wirklich deutlich länger da und Teil der Mannschaft und dem gestehe ich sowas deutlich mehr zu. Ja, aber alles in allem zählt mir der positive Ausblick. Denn wie gesagt, bisher, selbst wenn wir mal Punkte geholt haben, kleine Aha-Effekte, wie von mir aus noch gegen St. Pauli, haben wir es im Spiel danach gegen Heidenheim nicht funktioniert. Also haben wir nicht mit breiterer Brust gespielt, haben nicht die Siege eingefahren. Selbst wenn man sagt, ja, wir hatten hier noch eine gute Halbzeit und da noch eine gute Halbzeit. Also erstens spielen wir nicht Halbzeiten, sondern mittlerweile eher 95 bis 100 Minuten. Und zweitens wurde mir viel zu oft Dinge schön gequatscht. Also nach dem Spiel in Köln, der Helmes im Interview nach dem Spiel ist sicherlich auf den Kölnern vielleicht noch ein bisschen mehr zugewandt als uns, aber der hat es dann sehr treffend gesagt. Auch da wurde es immer noch schön gequatscht, die erste Halbzeit. Da ist nur aus Versehen einer durchgerutscht und so lagen wir hinten. Nein, wir hätten auch da in der ersten Halbzeit schon mit 3 Stück eingeschenkt vom Platz gehen können. Und solange wir da nicht ehrlich sind in der Kommunikation und quasi da mit unseren Spielern Ausreden gegeben werden, für mich hilft nur noch ein Hallo-Wach-Effekt. Also mein Traum wäre im Grunde schon gewesen, auch fürs ganze Umfeld, so ein Wachküssen, wenn, ich sag mal, ein Edi mir im Winter vor der Tür gestanden hätte, wenn man sich da frühzeitig drum gekümmert hätte und nicht erst, als es schon fast rum war, dass er bei Schalke ist. Und von mir aus ein Felix, ein Bruno Labbadia, wie auch immer. Hier passiert jetzt nochmal was. Wir lassen das nicht so vor die Hunde gehen. Da ist das ein Hallo-Wach-Effekt, nicht nur für die Mannschaft, weil auf einmal jemand dasteht, wo jeder weiß, ja, der war in der Situation schon x-fach, der ist noch nie abgestiegen. Unter dem können wir ruhig arbeiten. Wir brauchen das nicht in Frage stellen. Wir machen einfach, was der uns sagt. Plus auch das Umfeld hätte gemerkt, hier passiert was. Aber Woche um Woche wird vertan und es macht nicht nur fassungslos, sondern man fühlt sich auch so total hilflos, dass man dabei zugucken muss, wie verschiedene Funktionäre auf verschiedenen Ebenen, egal ob Geschäftsführer, Sport oder Aufsichtsrat, und das sind ehrlicherweise alles Leute, die nie so lange da sein werden, wie es wir als Fans sind. Die haben die Macht, darüber zu entscheiden oder lassen es geschehen, was gerade geschieht. Und damit fühlt man sich einfach machtlos und hilflos.
Ich bin da fast bei dir. Es gibt nur eine Sache, ich will sagen, die geht mir langsam so ein bisschen auf den Sack, aber ich kann langsam diese, ich nenne es jetzt mal Magath-Romantisierung nicht mehr ertragen. Wir hatten eine richtig gute Saison unter Felix Magath, aber man darf halt auch nicht vergessen, die zweite Saison oder der zweite Anlauf war nicht mehr ganz so erfolgreich, aber trotzdem glauben immer noch viele an ein Magatsches weiteres Fußballwunder, wenn man ihn zurückholen würde. Nun sind aber seit seiner Glanzsaison und heute nun auch mal mehr als 15 Jahre ins Land gestrichen. Der Mann ist auch nicht so jung wie damals. Und Leute verändern sich, Spieler verändern sich, Trainer verändern sich, wie auch immer. Dass da immer noch so die Hoffnung gehegt wird, die ja bekanntlich ja zuletzt sowieso stirbt, dass gerade er es noch rausreißen könnte. Ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht bin ich in dem Punkte dann mal zu pessimistisch, aber ich wüsste natürlich auch nicht, wer es stattdessen tun sollte. Ich tue mich auch immer bei so Wunschkandidaten oder Trainerdiskussionen, wenn es darum geht, wer ist frei, wer könnte es machen und so weiter, da halte ich mich grundlegend raus, weil das ist ja, das kennt ja jeder, der irgendwie mal einen neuen Chef in seinem Team bekommen hat. Nur weil er im Unternehmen vorher gute Arbeit geleistet hat, heißt es ja nicht, dass er auch in meinem Team jetzt gute Arbeit leistet oder immer noch gute Arbeit.
Das ist richtig und ich verstehe, was du meinst. Magath 2.0 war ganz ehrlich eine Katastrophe. Es gab ganz große Unruhe im Verein. Es wurden Spieler gekauft. Wenn du morgens gelesen hast, kaufen wir den, den oder den, dann waren am Nachmittag alle drei da. Und teilweise abgeheiterte Profis, die hier noch mal Geld verdienen konnten. Und wir hatten ja einen Spielerkader, dass wir gefühlt mit einem Knickbus irgendwo hinfahren mussten, wo auch schon die Hälfte des Kaders selbst im Training keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist mit Sicherheit alles extrem unrühmlich. Wenn ich Namen genannt habe, wie gerade Felix oder Bruno Labbadia, dann sind das jeweils für mich Kandidaten, wo ich ganz klar kommunizieren würde, jetzt nur bis zum Sommer eine reine Rettungsmission. Und die habe ich genannt, weil die sicherlich zu großen Teilen in der Base ringsherum vertretbar wären, weil sie das Konstrukt mit Volkswagen im Hintergrund kennen, die Einarbeitungszeit demnach vielleicht etwas kürzer wäre und weil sie sich einfach mit Abstiegskampf auskennen. Also romantisieren tue ich Magath jetzt nicht. Ich sehe ihn auch zwiegespalten. Er hätte aber wahrscheinlich aufgrund seiner Persönlichkeit und dass er auch bis heute ja sagt, ich war nie dafür da, dass die Spieler mich lieben, den größten Hallo-Wach-Effekt, was passieren könnte. Ein Dieter Hecking zum Beispiel ist sicherlich auch eine smarte Idee. Und auch unter ihm hatten wir eine lange und erfolgreiche Zeit, inklusive Titel. Ihn zum Beispiel würde ich jetzt nicht als wirklichen Feuerwehrmann sehen. Deswegen habe ich den zum Beispiel nicht mit aufgezählt. Und also ich bin dafür Ideen absolut offen. Das waren eben Beispiele mit Bruno und Felix, was so Aha-Effekte und Hallo-Wachs wären von der Mannschaft bis zum Umfeld. Ich könnte mir genauso gut einen Dino Topmöller vorstellen, wo auch jeder weiß, der hat die letzten Jahre Top-Arbeit gemacht. Aber wie du sagst, es ist nicht übertragbar von Verein XY zu uns. Aber nach irgendwas müssen wir gehen. Und eins muss ich ja auch sagen, ich brauche keinen Trainer, der jetzt sagt, wir müssen alles ermauern. Wichtig ist sicherlich, wir müssen den Laden hinten endlich dicht kriegen. Aber wir haben in unserem Kader ja wirklich gute Kicker. Wir haben Leute da, die Fußball spielen können. Für mich ist da ein Thema, Punkt 1, absolute Verunsicherung und die nötige Taktik als Handwerkszeug, was ihnen auf den Weg gegeben wird, um zu sagen, ihr seid jetzt von mir aus meine Top 13, 14, ihr reißt das jetzt erstmal raus, euch vertraue ich. Und das fehlt mir gerade in Gänze. Und da kann man dem Daniel Bauer im Grunde auch nicht groß den Vorwurf machen, woher soll es kommen? Dieses Urvertrauen aus sich selbst oder auch was Spieler in ihn setzen könnten, in solch einer Situation zu sagen, ich gehorche, das wird dann alles funktionieren, weil der weiß, was er macht. Und wie ich eben schon versucht habe darzulegen, dieses schon ein bisschen um sich schlagen mit Aufstellung, mit Auswechslung und durcheinander schmeißen. Klar, sicherlich kommt auch das eine oder andere an Verletzung dazu. Das stärkt aber auch kein Vertrauen in der Truppe. Und ganz ehrlich, ein Peter Christiansen, der ja spätestens nicht mehr ernst genommen wird nach der Fehde mit unserem Ersatztorwart Müller, wo ja im Grunde auch überregional berichtet wurde, dass Müller nicht als Verlierer aus dem Duell rausgegangen ist. Von dem an ist der ja eigentlich nur noch ein Frühstücksdirektor, so leid es mir tut. Und dass er immer noch da ist und sogar weiterhin Bestandteil der Entscheidung ist, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Zudem kommt ja auch eine gute Sache. Ich muss sagen, ich bin Maxi Arnold, ein verdienter, langjähriger Spieler. Aber auch über ihn habe ich eine Meinung, wo ich sage, er hat so eine zentrale Rolle auf dem Platz. Können wir unser Spiel wirklich nachhaltig ändern, neu ausrichten, solange er da ist? Habe ich mehr als große Fragezeichen. Und Peter Christiansen wollte seinen Vertrag nicht verlängern. Ich wäre da in dem Fall sogar bei Peter Christiansen gewesen. Er wurde vom Aufsichtsrat mehr oder weniger dazu getrieben, genötigt, wie auch immer, ihm doch diesen Vertrag zu geben. Und auch sowas stellt ja im Grunde diese Position schon absolut in Frage. Wie gesagt, dann das Thema noch mit Marius Müller und so weiter. Und wer soll denn dann vor dieser Person, wo dann überregionale Zeitungen mit 4 Buchstaben auch berichten, das Phantom und so weiter, wer nimmt den noch ernst? Und auch wenn er jetzt mal in der Kabine kommt nach dem Spiel und vielleicht poltert, was will er denn? Er hat doch eh nichts zu melden. Das ist die Wahrnehmung. Und deswegen frage ich mich, wir haben im Aufsichtsrat bestimmt nicht nur Fußball-Sachverstand sitzen, aber eben auch ein paar Leute aus Politik und Wirtschaft, die eigentlich wissen sollten, die schlimmsten Entscheidungen sind keine Entscheidung. Und im Moment sind wir von Woche zu Woche bei keiner Entscheidung. Und nach diesem desaströsen Auftritt in Stuttgart, was wirklich in der Seele wehtat, habe ich eigentlich den ganzen Montag drauf gewartet, für einen frühen Nachmittag im Grunde. So, wann wird jetzt bekannt gegeben, Daniel Bauer wird freigestellt, soll sich auf seinen Trainerlehrgang konzentrieren und wir vertrauen es dem und dem an. Und stattdessen passiert wieder nichts. Und die Sorge vor der vertanen weiteren Chance und deswegen schwindenden Möglichkeiten, was unsere Rettung angeht. Ja, da sind wir wieder beim Thema hilflos.
So ist es. Also ganz kurzer Satz zu Maximilian Arnold. Ich glaube, also ich fand den Schritt wichtig und auch richtig, weil es, wenn es etwas gibt, woran es uns mehr als manch anderer Mannschaft mangelt, dann sind es Identifikationsfiguren. Und zwar nicht nur Leute, mit denen sich die Fans identifizieren können, sondern auch Leute, die sich mit uns identifizieren, mit uns als Verein, als Stadt Wolfsburg. Und das ist er ja nun. Da mag man ihn oder seine Spielweise oder was auch immer von mir aus kritisieren. Aber ist ja nun mal mit, man kann schon sagen, einer der langlebigeren, langlebig ist doof, einer der Gesichter, die am längsten dabei sind.
Eindeutig. Deswegen wäre es auch eine absolut schwere Entscheidung. Für mich ist die Frage, würde sich ein Maximilian Arnold, er hat natürlich den Anspruch zu spielen, sollte im Grunde auch jeder Profi ja haben. Aber er ist sehr, sehr jung Profi geworden, hat mittlerweile wahrscheinlich an die 15 Profijahre in den Knochen. Ist er so von seiner Mentalität, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellen würde und ähnlich wie Yannick Gerhardt auch einer Weiterentwicklung nicht im Wege steht, wenn jemand besser ist. Er bleibt aber trotzdem da als Gesicht, da als Persönlichkeit und so weiter. Oder hält er das nicht aus und es wird eher unruhig? Das ist für mich die große Frage. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es Zweiteres ist, ohne es ihm zu unterstellen. Jemand, der so vorweggeht, der Kapitän ist und das seit einigen Jahren so lange dabei, hat natürlich einen gewissen Stellenwert und sollte immer eine Sonderrolle haben. Aber es muss für mich auch kommuniziert werden, wenn jemand mal besser ist, wenn die Entwicklung eine andere nimmt, musst du es auch vertragen, vielleicht eine andere Rolle einzunehmen. Und das wäre für mich wichtig zu kommunizieren, damit nicht dann die nächste Unruhe neben dem Platz entsteht.
Ja, Unruhen haben wir im Moment genug. Über eine werden wir im Anschluss an unser Gespräch noch sprechen. Stichwort Petition. Darauf will ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Wir unternehmen mal ein kleines Kopfkinospiel. Was wäre denn, wenn tatsächlich wir am Samstag gegen den HSV gewinnen? Und zwar nicht irgendwie wieder so ein Wackelsieg, ja, wie beim letzten Mal in der Hinrunde, sondern wirklich vielleicht ein bisschen eindeutiger, von mir aus mit einem 2-0 oder es kann auch von mir aus ein 2-1 sein, aber dass wir auf jeden Fall mehr als nur ein Tor erzielen und vor allem kein Zufallstor. Dann haben wir ja wieder die Situation, wie wir sie schon oft hatten, auch in der Vergangenheit mit anderen Trainern. Man hat gesagt, ja, man gibt dem Trainer Spiel XY noch, so. Entweder du hast das Spiel vercoacht, total vercoacht und dann kannst du gehen. Aber was wäre denn die Konsequenz, wenn wir jetzt am Samstag gewinnen würden? Ja, wenn man sich das im Kopf durchspielt, es gäbe ja erstmal keinen Grund zu handeln, könnte man auf der einen Seite meinen, je nachdem wie das Spiel ausfällt, geht man dann weiter, weil man wieder euphorisiert ist und weil man sagt, hey, der Funke ist ja vielleicht doch übergesprungen, es geht ja vielleicht doch. Oder ja, was denkst du?
Also die Vorstellung wäre wunderschön, allein der Glaube fehlt, dass sie auf einmal einen, sagen wir es mal, überzeugten, verdienten Sieg gegen Hamburg einfahren. Wenn ich die Zeit seit dem Hinspiel im Volkspark sehe, der HSV hat sich peu à peu entwickelt und spielt mittlerweile mehr und mehr dominanteren Fußball, selbstsicheren Fußball und sammelt Punkte. Ich glaube, das wäre schon fast hochgegriffen, wenn ich sagen würde, wir sind seitdem stagniert. Vielleicht haben wir uns sogar zurückentwickelt, zumindest was Selbstbewusstsein und so weiter angeht. Demnach fehlt mir alleine der Glaube. Aber ja, genau das ist das vorhin schon einmal angesprochene. Wir haben schon zum Beispiel auch einen Sieg gegen St. Pauli geholt. Der war jetzt nicht besonders überzeugend, aber wir haben ihn geholt. Es hat aber für keinen nachhaltigen Effekt gesorgt. Und genau deswegen habe ich davor die Angst, was ist, wenn wir wieder irgendwo Punkte holen, dann macht man sich wieder davon abhängig, sagt, dann kriege ich noch ein Spiel. Die Frage ist, doch bei der Bewertung, auch jetzt nach Stuttgart, glaube ich an einen nachhaltigen Wandel, an einen nachhaltigen Umschwung. Woran man das festmachen wollte, anhand der letzten Wochen und Monate, keine Ahnung. Es wurde ihm das nächste Spiel gegeben. Aber mit welcher Ausrichtung? Glaubt man wirklich, dass es eine komplette Trendwende noch gibt, dass sich dieses Mindset in der ganzen Mannschaft, bei jedem einzelnen Spieler und als Mannschaft so ändert, auf einmal selbstbewusst aufzutreten, selbstsicher, spielerisch und. Ich glaube nicht daran. Mir ist aber für mich vollkommen klar, dass man nach einem Sieg, egal ob total sicher und verdient oder herbeigeschaukelt, weiter nicht handeln wird. Und dann ist meine große Sorge, dass es wieder ein Sieg war und danach wieder 2-3 Mal verloren werden darf, bevor man ins Handeln kommt. Und ich wünschte wirklich, wir kriegen einen Turnaround, alleine weil wir nichts mehr zu verschenken haben. Wie gesagt, alleine der Glaube fehlt mir. Und deswegen nach dem zuletzt Hadern, Zaudern, nicht handeln, glaube ich nicht daran, dass gehandelt werden würde und jemand anders installiert, wenn wir punkten.
Böse, was heißt böse? Nennen wir es eher pessimistisch gesagt. Vielleicht ist da auch keiner, der handeln wollen würde. Es ist ja nicht so, dass wir in der Beliebtheitsskala, sag ich mal, überall auf den obersten Rängen rangieren. Klar, am Ende zählt eben auch natürlich das liebe, gute Geld und so weiter. Aber ich habe an ein, zwei Stellen so in den letzten Tagen so ein bisschen das Kopfkino angeschmissen bei mir und mir mal überlegt, was ist denn, wenn man einfach keine Alternative mehr findet? Ja, es mag ja freie Trainer geben, aber diese ganzen Herrschaften müssen ja auch nach Wolfsburg wollen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, mein Gott, jeder soll froh sein, dass er Arbeit hat. Das würde man im normalen, in Anführungszeichen, Leben ja sagen. Aber was ist denn, wenn so diese Aufschieberitis, die wir im Moment haben, dieses Prokrastinieren einfach auch daher resultiert, dass einfach auch keine neue Lösung im Moment gefunden werden kann? Wir wissen es nicht, ja. Und das ist einfach nur so ein bisschen Spinnerei, einfach so ein bisschen dahergesponnen. Ich hoffe nicht, dass es am Ende so ist, dass das am Ende der wahre Grund ist. Aber ja, auch eine Möglichkeit, ne?
Ja, sicherlich. Also wir haben uns in den letzten Jahren sicherlich was Trainer angeht, keinen guten Namen gemacht, ein unruhiges Pflaster. Man könnte was sagen wie der HSV zu seinen besten Zeiten, um unseren nächsten Gegner dann mal mit ins Boot zu nehmen. Fast wie so ein kleiner FC Hollywood, was das angeht. Die Drehtür hier war schon sehr schnell und das kann uns nicht gefallen. Ein Grund mehr, warum ich diese Entlassung von Hasenhüttl als absolut unnötig empfinde, weil es das Bild nochmal verstärkt hat. Also unmöglich ist nichts. Ich kann es mir bei den vielen gerade auf dem Markt befindlichen Trainern nicht vorstellen, davon gar keinen zu bekommen. Aber natürlich ist nichts unmöglich. Aber das würde auch immer noch nicht erklären, dass Nichthandeln auf den Posten des Geschäftsführer Sport. Ich hätte es auf der letzten Rille noch verstanden, wenn man gesagt hätte, die Wintertransferphase macht er noch mit, aber einen Tag danach geht er. Aber nein, er ist noch immer da und er darf weiterhin mitentscheiden, wer Trainer bleibt und. Und ich finde, das zeigt einen generellen Unwillen von Seiten des Aufsichtsrats zu handeln. Und deswegen entkräftet das für mich so ein bisschen, dass das beim Trainer gerne machen würden, aber da kein finden. Auch wenn wieder nichts unmöglich ist.
Ich finde ja auch die Aussagen, die sind jetzt schon ein paar Tage alt, aber so die fand ich schon damals sehr befremdlich, als er gesagt hat, ja, ich tue mein Bestes, aber wenn ich gehen soll, dann gehe ich. Ja, gut, das ist auf der einen Seite mag man das als diplomatisch sehen. Ja, das, aber auf der anderen Seite wünscht man sich ja dann doch so ein bisschen im Innern ein bisschen mehr Kampfgeist und Kampfbereitschaft auch für das zu brennen, für das man aktuell arbeitet, auch wenn es vielleicht nicht gut läuft.
Das sehe ich auch so. Also da fehlt mir wirklich absolut das Feuer dafür zu brennen. Wenn ich überlege, wie wenig er auch wahrnehmbar ist, auch in dieser schwierigen Zeit, egal ob bei Interviews oder sonst was, nach dem Spiel, bei Pressekonferenzen, ja, da passt das mit dem Wort Phantom schon ganz gut. Und selbst zu Zeiten, als es schon ein offenes Geheimnis war, dass er nicht greifbar ist auf der Geschäftsstelle, gab es in der Hinrunde ein Heimspiel, da habe ich ihn eine halbe Stunde vorm Spiel noch draußen um die Arena rumwackeln sehen. Und dann denke ich, was hat der zu dieser Zeit eigentlich noch hier zu suchen? Der muss präsent sein. Auch, ich sage jetzt mal für unsere Stakeholder und so weiter, in der Business- und VIP-Lounge und. Statt sich dünne zu machen, draußen über die verschiedenen Stände zu tingeln. Und für mich sieht es so aus, als wenn er sich mit Absicht ein Stück weit flüchtet und in keinster Weise diesem Geschäft Bundesliga und der Intensität gewachsen ist und das vielleicht auch einfach vor seiner Verpflichtung fehl eingeschätzt hat. Und für mich war eigentlich auch ganz markant, dass jetzt The Zone am Sonntag Interviews ja angefragt hatte bei ihm, bei Schwegler und von denen niemand gekommen ist. Da habe ich schon gedacht, okay, die wollen mit Absicht nicht reden, vielleicht sogar ein Stück weit Maulkorb, sich selbst verpasst oder vom Aufsichtsrat, um nicht irgendwie rumlavieren zu müssen, sich in irgendwas verstricken zu müssen, irgendwelche Sachen zu sagen, die man vielleicht am nächsten Tag revidieren müsste. Alleine das hat auch für mich für ein Handeln am nächsten Tag gesprochen. Ja, es kam anders, wie wir wissen. Und ja, leider nicht wahrnehmbar, aber wie ich auch vorhin ja schon mal gesagt habe, scheint, wäre es, glaube ich, intern sowieso mittlerweile wirkungslos, weil er, wie sagt man auf Neudeutsch, enteiert ist durch die Geschichte mit der Arnold-Vertragsverlängerung oder eben den Zwist mit Marius Müller.
Durchaus möglich. Man weiß es halt nicht. Man wundert sich halt nur und wundert sich eigentlich schon eine ganze Weile, dass sie sehr wenig auf der Pressebühne, sage ich mal, erscheinen, um Statements abzugeben. Eine Sache, die jetzt nicht direkt was mit der derzeitigen Situation zu tun hat, die aber gerade gestern auch zum Beispiel per Kicker reinkam, die aber uns auch noch in gewisser Weise vielleicht zum Verhängnis werden könnte, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ist das Thema der möglichen U21-Liga, die man ja gerne ins Leben rufen möchte mit Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga. Sollte man ganz kurz thematisieren, und zwar finde ich es unter dem Aspekt spannend, dass wir in der Bundesliga ja auch sehr viel junge Leute haben, die nicht einfach nur mal als Auswechselspieler dienen, sondern ja auch in dem einen oder anderen Verein ihre Stammplätze haben und ja auch gut zum Einsatz kommen. Man begründet die Entstehung der U21-Liga ja dadurch, dass man jungen Spielern mehr Spielpraxis ermöglichen möchte. Klingt ja alles auf dem Papier erstmal schön und gut. Aber man entzieht der Bundesliga aber dadurch und somit auch uns als VfL Wolfsburg durchaus ja Leute, die man sonst wahrscheinlich mal eher im Profikader gesehen hätte. Oder wie siehst du das?
Also ich muss auch sagen, ich find das jetzt Zwiegespalten. Einerseits hat man Regularien aufgestellt bei der U23, die es jedem Bundesligisten extrem schwer machen, da Bestandteil zu sein, erfolgreich mit der U23 zu sein, in die Regionalliga zu kommen und, um da eben auch den einen oder anderen Spieler und Talent, die vielleicht in so einer Übergangsphase sind, nach der U19, ja, Spielpraxis zu geben im wirklich Erwachsenen- und Männerfußball, also jetzt auch körperlicher Natur, wenn man da entwickelt ist, so dass ja nach und nach ja viele Bundesligisten ihre U23-Teams aufgegeben haben. Und jetzt versucht man das wieder aufzuzäumen, wo man eigentlich gesagt hat, ja, wir als Bundesligisten, die Spieler, in denen wir noch was sehen nach der U19, da entweder ja, geben wir einen Vertrag und verleihen sie, weil sie den Sprung zur ersten Liga zu uns noch nicht schaffen. Oder wir versuchen, den einen oder anderen zu übernehmen in unseren Profikader und ranzuführen. Das wird natürlich damit alles wieder so ein bisschen sehr in Frage gestellt. Und ich glaube, dass diese Top-Talente, die auch einfach dieses hohe Niveau brauchen, die sind am Ende trotzdem nicht in der U21, sondern die gehen direkt weiter zu den Profis. Und ja, also ich kann mir die Umsetzung davon gerade schwierig vorstellen, weil es ein bisschen raus aus der Kartoffel und jetzt wieder rein in der Kartoffeln ist. Viele Vereine haben sich ja auch aufgestellt mit Partnervereinen, an denen sie Spieler verleihen als Ausbildungsvereine und. Andere Spieler, wo man gesagt hat, sind uns nicht sicher, da hat man die Verträge nicht verlängert und weggegeben. Ja, und um sowas wieder neu zu gründen, müsste man wahrscheinlich sogar gehörig aufrüsten. Sogar dann Jugendspieler wieder verpflichten, um überhaupt so eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und dann mit so einem großen Kader, dass man sich trotzdem aus denen bedienen kann für die Profis. Ist also nicht mehr wirklich, wäre nicht mehr wirklich eine Wolfsburger Jugendmannschaft oder egal aus welchem Verein, die dann gewachsen hochkommt, sondern bei der Installation müsste man sicherlich viele Spieler von außen erstmal dazu holen.
Ja, es verkompliziert vieles und es sind vor allem Prozesse, die wir zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht gebrauchen können. Gut, es ist ja nicht sicher nach den Infos aus dem Kicker-Artikel von gestern, welche Mannschaft überhaupt wie, wann, wo gesetzt ist. Ja, es teilen sich ja erste und zweite Liga die verfügbaren Plätze und vielleicht sind wir auch gar nicht mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt wieder sehr böse, aber unter dem Aspekt, was gerade bei uns los ist und was für eine riesen Baustelle wir eigentlich haben, kann es uns nur recht sein, wenn wir nicht dabei sind. Und es sollte uns eigentlich im Moment auch egal sein. Weil ich glaube, wenn man es geschickt anstellt und gut anstellt, kann man auch den eigenen Nachwuchs trotz alledem weiter so fördern, wie man es derzeit macht, indem man ihn einfach mit in den Profikader integriert und durchaus Spielzeit ermöglicht. Aber ja, die Zukunft, ja, wird es zeigen, spätestens zum nächsten Saisonbeginn.
Ja, also du hast es gerade ganz treffend gesagt, was auch mein Gefühl ist, es ist mir gerade eigentlich egal. Weil die Grundlage für alles ist die Profimannschaft der Herren. Die finanziert die Frauen mit, die finanziert den ganzen Unterbau mit und so weiter. Und ist oder sollte unser Aushängeschild sein oder wieder werden. Und alles in allem war unser Ziel ja die Durchlässigkeit von der Jugend zu den Profis. Und das würde es sicherlich erstmal erschweren. Und deswegen für die jetzige Situation ist es mir gerade egal. Da kann sich irgendeine Taskforce mit im Verein beschäftigen, wie man das denn umsetzen könnte, würde und so weiter. Für mich ist es nicht wichtig genug. Aber da du auch jetzt über regionale Medien wie den Kicker gerade genannt hast, dazu hatte ich vorhin noch einen Gedanken. Es ist ja oft ruhig und wir haben nicht vielleicht den größten Zuspruch, auch was die ganze Republik angeht. Wenn ich aber Medienberichte überregionaler Blätter, egal ob es die Bild ist oder der Kicker, in den letzten Tagen verfolge, da muss ich schon sagen, auch das sollte uns eigentlich Sorge machen, wenn man merkt, dass sich selbst diese überregionalen Blätter mittlerweile wirklich Sorgen machen um den VfL, hinterfragen, was ist da los, oder auch fragen, wie kann denn eigentlich zum Beispiel PC in diesem Verein immer noch was zu sagen haben. Also total ungläubig, auch in diesen Redaktionen, wo wir auch Leute haben, die quasi für den VfL abgestellt sind und hier vor Ort. Das verstärkt meine Sorge eben umso mehr, zeigt aber auch, dass nicht nur ich oder die Blase, in der ich mich bewege, so denkt und x Fragezeichen hat, wieso wird so entschieden oder nicht entschieden. Geht mittlerweile augenscheinlich auch ja, außerhalb von Wolfsburg so in den Fachblättern.
Ja, es ist ja schon irgendwie erschreckend. Jetzt ernten wir mal keinen Spott und keine Häme, sondern wirkliches Interesse. Das ist halt so diese Geilheit mancher Medien. Ja, jetzt sind wir interessant. Jetzt geht's uns schlecht. Und jetzt kommt wirklich mal das Interesse und dass man auch wirklich mal hinterfragt, was ist da los? Ja, sonst war ja immer so, ich will nicht sagen, man hat dann Wolfsburg immer so ein bisschen belächelt oder ja, wenn wir dann doch mal erfolgreicher waren, dann waren wir trotzdem irgendwie medial so ein bisschen gefühlt immer der Underdog. Und jetzt sind wir interessant, ja, weil nirgendwo anders kriselt es gerade im Moment so sehr wie bei uns. Und da reißen sie sich natürlich alle drum. Wäre das alles nicht so schlimm, könnte man sagen, hey, das ist eigentlich mal richtig cool. Wir haben Publicity, aber so wie es jetzt ist, können wir sie eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Und man muss da auch noch mal einen Schritt weitergehen. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, zum Beispiel Instagram und so, da gibt's durchaus auch Sorgenposts. Da gibt's aber auch durchaus viel Häme und so à la Draxler. Euch weint man eh keine Träne nach. Spannenderweise gibt es aber auch Leute, die uns eigentlich gar nicht so positiv gesonnen sind, die aber trotzdem sagen, ja, mit unserem Kader müssen wir den Klassenerhalt schaffen. Da geht eher St. Pauli und Bremen in die Relegation oder auf den direkten Abstiegsplatz als wir. Also es gibt da tatsächlich auch Leute, die mehr den Glauben an uns haben als manch einer von uns Fans. Ja, das ist schon echt interessant.
Ja, also es mag, also ich verfolge das natürlich auch. Ich meine, jemand wie der Draxler, ich meine, das war natürlich Populismus vor dem Herrn, diesen Auftritt, den er da hingelegt hat beim Doppelpass mit diesen Aussagen, die Traditionalisten der Liga und der zweiten und dritten Liga, die sich teilweise selbst abgeschafft haben, die werden da Beifall klatschen. Aber es ist natürlich mehr als unfair, denn also eins muss man mal sagen, wir sind seit 29 Jahren Erstligist. Wir haben die Liga in vielen Dingen mit Sicherheit auch bereichert. Wir haben Dinge geschafft, die manche Vereine nie geschafft haben. Wir haben ein tolles Umfeld, eine Mega-Infrastruktur, gute Möglichkeiten. Und ja, wir haben sicherlich einen besseren Kader, die mit vielen Spielern, die besser kicken können, als vielleicht bei Bremen, als bei St. Pauli oder dem einen oder anderen. Das Problem ist eher das Gefüge und die Mannschaft. Dass wir mehr Angst haben als so mancher von außerhalb, liegt natürlich daran, wir hängen mit unseren Emotionen da drin und sehen, was die letzten Wochen und Monate passiert ist, wie es immer weiter rückwärts ging. Diese Emotionen haben die von außen schon mal nicht. Punkt zwei ist, dass wir uns wahrscheinlich jegliches Spiel 90 Minuten angucken, viel drumherum Berichterstattung und demnach viel mehr Feinheiten kennen, Denn ehrlicherweise, ich muss mich bei so manchem Bericht oder manchem Kommentator doch schon arg wundern, wie schlecht ist deine Vorbereitung auf dein Thema hier, auf deinen Einsatz, dass du das eigentlich alles gar nicht weißt. Und demnach ist da vielleicht einfach oft der Kader und die damit verbundenen eigentlichen Möglichkeiten vielleicht auch größer als das, was wir sehen, was wirklich bei rauskommt, wie schlecht und schlimm manches ist, plus diese Querelen drumherum. Man muss auch sagen, Wolfsburg hat ja eigentlich einen ganz großen Vorteil immer gehabt. Man hat hier ein super Arbeitsumfeld. Infrastruktur eben schon gesagt, mit Trainingsplätzen, mit allem drum und dran, super. Alles, was man hat, tolles Stadion, wird gerade das eine oder andere auch wieder reingestreckt an Renovierung, Sanierungsarbeiten, was so ansteht. Wir sind nicht so im Auge des Boulevards. Wir haben in der Stadt keine eigenen Boulevardmedien, die woanders am besten noch eine Abendzeitung, die noch das Gespött des Tages durch die Gassen treibt und so weiter. Aber vielleicht ist es manchmal auch zu ruhig. Mit unserer Hofberichterstattung der Wolfsburger Nachrichten und Wolfsburger Allgemein, wo leider in den PKs sehr wenig kritisch nachgefragt wird. Wie sind die Verletzten? Wie sieht's aus? Wer kommt zurück? Und dies und das. Und also wenig bissig, wenig griffig mal irgendwas hinterfragt wird. Und jetzt kommt da auf einmal natürlich diese Medien von außen. Wie du sagst, Sensationsgehalt gehört natürlich mit zum Job. Das Auge kommt gerade zu der Zeit, wo man es nicht braucht. Da war natürlich Berichterstattung, sag mal, als man das erste Mal Tabellenführer wurde, als wir mit dem GTI-Logo auf dem Bauch rumgelaufen sind, da wurde daraus gemacht, geile Tore inklusive die Gaucho-Connection und. Was wir da für Positivmedien für unseren Fußball bekommen haben oder wie sich im Grunde ganz Deutschland mit uns gefreut hat, als wir deutscher Meister wurden und auf dem Weg dahin. Das ist natürlich abgeebbt. Man hat aus vielen guten Zeiten nichts gemacht, aus den schwierigen Zeiten augenscheinlich zu wenig gelernt. Und dann kommt aber auch wieder Folgendes zum Tragen. Das passiert ja immer wieder, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Wir als Fans sind länger da als Funktionäre, als Aufsichtsratsmitglieder und so weiter. Und gefühlt muss jeder neue Chef die gleichen Fehler wieder machen wie sein Vorgänger. Und da fehlt tatsächlich dieser Weitblick, diese Ausrichtung für uns als Verein. Für was wollen wir stehen? Welchen Fußball wollen wir spielen? Und dafür suchen wir uns das richtige Personal. Und entweder passt der Trainer hinterher zur Mannschaft. Wenn nicht, dann wird das nicht. Und so weiter. Statt dass hier immer wünscht dir was ist und wildes Durcheinander und heute so und morgen so. Das ist sicherlich ein Problem der Gesamtstruktur. Ich finde aber, es darf nicht als Ausrede dafür gelten, was gerade auf dem Platz passiert. Weil dafür sind genügend Leute da, die kicken können und andererseits Leute da, die eigentlich eine Richtung vorgeben müssten und das richtige Handwerkszeug. Und wenn sie es nicht können, dann muss sich halt der Nächste dran versuchen. Auch wenn es bedeutet, der nächste Trainer.
Was für ein Schlusswort eigentlich. Ja, dem gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass, ich sage es nochmal, die Hoffnung zuletzt stirbt und ich schmeiße irgendwann nochmal, glaube ich, Fünfer ins Wölferadio, Phrasenschwein dafür. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, das so oder so, und was uns am Samstag gegen den HSV erwarten wird. Spielerisch, mental und so weiter und so fort. Bei mir zu Gast war heute für eine sehr ausführliche Analyse der derzeitigen Situation Marco Krüger alias Locke. Schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank nochmal für die Einladung und das tolle Gespräch.
Beim VfL Wolfsburg herrscht Krisenstimmung und das merken natürlich auch viele von uns Fans. Und einer, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat und es nicht nur beim Gedanken machen belassen hat, sondern auch eine Petition ins Leben gerufen hat, die, das muss man allerdings auch sagen, auf sehr geteiltes Echo stieß, der ist mir jetzt hier zugeschaltet am Telefon, Johann Malcher. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, vielen Dank, Christian. Gerne. Stell dich die Petition vor.
Genau, und zuvor sprechen wir aber ganz kurz über dich. Du bist ja noch mit deinen 62 Jahren ein sehr junger Wölfe-Fan. Du bist ja gerade mal 2,5 Jahre dabei, kommst auch nicht aus Wolfsburg, sondern aus Bad Salzuflen. Wie führte dich denn dein Weg überhaupt zum VfL Wolfsburg?
Ja, das ist ein Weg, den, glaube ich, auch einige Auswärtige so hinter sich hatten. Ich wollte mit meinem Sohn Leo vor gut 3 Jahren den BVB gucken und sind dann in Wolfsburg gelandet und fanden es atmosphärisch schön. Uns hat das sehr gut gefallen und seitdem sind wir regelmäßig beim VfL Wolfsburg zu Gast. Wir sind auch auswärts unterwegs, also uns machen die Auswärtsfahrten auch viel Spaß.
Vom BVB, von einem großen Verein dann in Wolfsburg gelandet, das spricht natürlich sehr für uns. Da freut man sich natürlich sehr drüber. Und du sagtest es ja gerade, ihr seid viel auswärts unterwegs, habt also in den letzten 2,5 Jahren vieles miterlebt und auch mitgemacht, alle Höhen und Tiefen beim VfL.
Also eins sind wir sicherlich nicht, wir sind keine Erfolgsfans. Also wenn man sich die sportlichen Leistungen des VfL anschaut, das waren jetzt nicht unbedingt 2-3 Jahre des Erfolgs für den VfL, aber nichtsdestotrotz haben wir eine sehr große Verbundenheit zu diesem Verein entwickelt.
Und was fasziniert in Anführungszeichen euch und begeistert euch beim VfL Wolfsburg, dass ihr sagt, okay, wir sind mit dabei?
Ja, also das muss man wirklich sagen. Es ist gerade auswärts super zu sehen, wie die Jungs und ein paar Mädels vom harten Kern auch, was die dort leisten. Das finde ich beeindruckend, auch mein Sohn sehr beeindruckend. Also Kompliment auch an die Fanszene. Aber es gibt auswärts auch immer wieder, ich sage jetzt mal, normale Fans, Familien mit Kindern. In Stuttgart waren wir, vor uns war eine Gruppe Ostalbwölfe mit dem Motto schießen, Tore treffen. Und da erlebt man doch, wie der VfL Wolfsburg auch außerhalb der Wolfsburg-Blase Anhänger hat, in Köln, in München. Und das ist gerade auswärts super zu erleben. Und das stärkt natürlich auch die Verbundenheit.
Trotz aller Verbundenheit hast du dich ja entschlossen, eine Petition ins Leben zu rufen, weil es beim VfL Wolfsburg gerade an so einigen Stellen kriselt. Wie kam es dazu und was war für dich so der ausschlaggebende Punkt?
Ja, was war der Auslöser? Ich habe mich auch im Wolfsblog mit einigen Beiträgen engagiert und zunehmend hatte ich den Eindruck, dass hier ein Gefühl der Ohnmacht herrscht. Es wurde teilweise sarkastisch und ein User meinte, ach, eigentlich müsste man doch jetzt mal eine Petition machen. Und immer wenn ich eigentlich höre, dann bin ich irgendwie angefixt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann mache ich eine Petition und habe die auch formuliert. Und mir war sehr wichtig, dass das nicht so eine Panikgeschichte wird, sondern wirklich eine klare Forderungen, konkret, aber auch fair gegenüber den Betroffenen. Also wir haben gefordert, die jetzige sportliche Geschäftsführung in Person von Peter Christiansen abzulösen, das Trainerteam mit einem erfahrenen Bundesliga-Trainer neu aufzustellen. Und wir haben es offen gelassen, ob und wie Daniel Bauer möglicherweise in so einer neuen Traineraufstellung mitwirken kann. Und wir haben eine bessere Kommunikation mit den Fans in der Krise gefordert. Adressat ist der Aufsichtsrat. Und wir haben auch gesagt, es muss schnell gehen. Also auf jeden Fall vor dem Hamburg-Spiel, weil so eine Neuaufstellung macht nur Sinn, wenn sie auch greifen kann. Und insofern muss man nüchtern konstatieren, sind wir
mit unserer Petition trotz der 800 Unterschriften oder knapp 800 Unterschriften waren wir eben nicht erfolgreich, weil der Aufsichtsrat sich eben anders entschieden hat.
Was ja durchaus auch legitim ist, muss man ja auf der anderen Seite natürlich auch sagen. Aber das sind ja nun keine Forderungen, die von ganz weit her kommen. Das sind ja Sachen, die, wenn wir jetzt mal den Wolfsblock zum Beispiel nehmen als Fanforum, die da ja schon nicht erst seit dem Stuttgart-Spiel, sondern schon weit, weit vorher diskutiert wurden. Und du hast es halt, du hast ja halt ein Herz genommen und hast das alles, was dort sich so gesammelt hat an Forderungen und Meinungen, einfach mal zu Papier gebracht und das als Petition aufgestellt. Du hast ja gerade auch gesagt, 800 Unterschriften circa gab es. Und es gab ja nicht nur positives Echo zu deiner Petition.
Nein, ihr habt ja letzte Woche hat Lenny die Petition zusammengefasst mit dem Motto, alles niederbrennen und darauf pissen. Also das war sicherlich eine sehr drastische Formulierung. Aber wer aufmerksam jetzt auch mal ein bisschen die Fachpresse liest, Thomas Hiete vom Kicker gestern, der hat sogar die Formulierung Neustart übernommen. Tobias Schweinsteiger hat, finde ich, ich habe mir das hinterher dann im Internet angeschaut, sehr analytisch sauber und ohne Häme die Situation beim VfL Wolfsburg analysiert und hat von einem notwendigen Cut gesprochen. Also das ist alles fachlich vertretbar, aber es ist natürlich die Verantwortung des Aufsichtsrats, darüber zu befinden. Aber ich möchte einen Aspekt schon herausstellen. Wir reden über einen Club, der seit fast 30 Jahren in der Bundesliga spielt und über überdurchschnittlich finanzielle Möglichkeiten verfügt. Und jetzt hört man spätestens seit Sonntag nicht nur von Außenstimmen, sondern auch von Kapitän, von Trainer, von allen möglichen, auch internen, wir haben nicht die Bundesliga-Reife, was Strukturen angeht, was Mannschaftskader angeht, was Einstellung angeht, was Außenauftritt angeht. Da frage ich mich wirklich, wer ist denn dafür verantwortlich? Und wer übernimmt dafür verantwortlich, dass ein Verein, der teilweise sehr erfolgreich, teilweise solide in der Bundesliga 3 Jahrzehnte wirkt, plötzlich nicht mehr Bundesliga-reif ist? Und da kommen wir halt dann recht schnell zum Geschäftsführer und zur Frage, wohin soll dieser Wolfsburger Weg denn hinführen?
Das ist ja eine Frage, die uns ja schon seit Saisonbeginn beschäftigt, der so bezeichnete Wolfsburger Weg und welche Spielweise wollen wir jeden Samstag oder Sonntag zeigen. Diese Fragen beschäftigen uns ja auch hier schon eine gewisse Weile und so eine richtige Antwort, glaube ich, haben wir alle immer noch nicht so richtig finden können. Stattdessen stehen wir aktuell auf Tabellenplatz 17, somit auf einem direkten Abstiegsplatz und die Krise, in Anführungszeichen, ist greifbarer denn je.
Ja, und was mich eben wundert, ist in dieser Situation, ich hab lange Zeit in Köln gelebt und habe dort, ich war kein Köln-Fan, aber ich habe natürlich im Umfeld erlebt, was der erste FC Köln mit der Stadt macht. Man stelle sich einmal vor, der erste FC Köln würde auf Platz 17 stehen. Und die Entscheidung der Vereinsführung wäre so ausgefallen wie bei uns am Montag. Also ich glaube, da wäre ganz was anderes los. Ich bitte, und das ist auch so ein bisschen eine Beobachtung, ich habe mir jetzt ja auch Gedanken gemacht über den VfL Wolfsburg und wie der tickt. Ich habe den Eindruck, der Konzern und die Vereinsführung, die sind sehr bemüht, die Emotionen zu steuern. Und ein Club ist halt kein Wirtschaftsunternehmen oder nicht nur ein Wirtschaftsunternehmen, sondern auch ja, ein emotionales Gebilde. Und wenn man hier zu viel Einfluss nimmt, steuernd, dimmend, das Ganze runterdimmt, dann macht das auch was mit den Menschen. Und ich habe den Eindruck, und diese Unterschriften, die waren ja auch verbunden mit persönlichen Bekenntnissen, da ist auch sehr viel Ohnmacht und Frust dabei. Und aber gleichzeitig ein sehr emotionales Bekenntnis zum VfL. Und ich würde mir wünschen, dass alle Beteiligten es zulassen, dass es vielleicht unterschiedliche Sichtweisen gibt und auch unterschiedliche Positionen. Und ich habe den Eindruck, jetzt auch in der Krisensituation wurde diese Petition von einigen als ja, Störung des Burgfriedens wahrgenommen, nach dem Motto, was erlaube Strunz. Und ja, da würde ich mir schon wünschen, auch vom Management und auch vom Eigentümer, dass man diese unterschiedlichen Sichtweisen, auch unterschiedlichen Emotionen nutzt, aktiv nutzt und nicht versucht, sie auszubremsen und irgendwie in irgendwelchen Hinterzimmern unterzudimmen.
Jetzt kommen mir gerade spontan zwei Fragen noch in den Sinn. Ja. Das eine, ein Kritikpunkt an dir direkt und an deiner Arbeitsweise war ja auch, während die Petition lief, hey, da ist einer, der ist noch nicht lang bei uns. Was so nach dem Motto, was bildet der sich ein? 2,5 Jahre Wölfe-Fan und macht hier gleich so einen Riesenfass auf. Hat er denn überhaupt schon mal sich in irgendeiner Weise engagiert und so weiter und so fort? Ich meine, du kennst diese Kritikpunkte ja alle. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck bei manchen Kritiken, du bist auf dem besten Wege, irgendwie die halbe Fanszene gegen dich aufzubringen. Aber ich sehe das ein bisschen entspannter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt, wer in ein Wespennest sticht, und dann trifft man halt eventuell genau einen wunden Punkt und genau halt Leute, die sich von sowas halt auch dann, ich sag mal, ja, böse angegriffen fühlen. Aber du hast ja niemanden richtig angegriffen. Du hast zwar Forderungen gestellt, aber letzten Endes hast du niemanden beleidigt, ja, du bist niemanden persönlich angegangen. Darum verstehe ich an mancher Stelle auch diese Häme nicht, die du da mit deiner Petition geerntet hast, bin ich ganz ehrlich.
Es gab ja die Kritik, ich hatte dann relativ schnell eine Reaktion, die sagte, ja, hast du denn schon den Fanrat kontaktiert? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Fanrat gibt. Ich habe den gegoogelt auf der Wolfsburg-Seite und ich habe dann unmittelbar danach den Fanrat kontaktiert und auch nochmal dargelegt, warum ich das gemacht habe. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Supporter e.V. Habe ich gestern den Mitgliedsantrag raus. Ich schätze das schon, ja, ist schon richtig. Nur ich glaube, wenn ich mit einer Anfrage an den Fanrat rangegangen wären, hätte gefragt, lieber Fanrat, seid ihr der Meinung, seid ihr einverstanden, wenn ich so eine Petition loslasse? Das hätte wahrscheinlich bis Saisonende gedauert, bis da eine Entscheidung kommt. Zumal der Fanrat mir in der offiziellen Mitteilung erklärt hat, er fühlt sich in erster Linie für organisatorische und infrastrukturelle Fragen verantwortlich. Also da wären diese Themen gar nicht so richtig auf der Agenda. Ich habe ja auch den Aufsichtsratsvorsitzenden angeschrieben und er hat auch persönlich reagiert und sehr konstruktiv und hat auch angekündigt, dass es gemeinsame Gespräche geben soll. Auch die organisierte Fanszene hat reagiert. Ich wollte ja mit meinem Sohn vor dem Stadioneinlass in Stuttgart auch ein bisschen nochmal Werbung für die Petition machen. Man hat mir da über den Fanbeauftragten mitteilen lassen, dass die organisierte Fanszene diese Petition und die Werbung dafür nicht gutheißt. Und wir haben dann entschieden, jetzt hier das nicht weiterzumachen, um da jetzt nicht irgendwie nochmal für zusätzlichen Ärger zu sorgen. Aber ich bleibe dabei. Es ist ja so, wenn man so eine Petition macht, dann ist man ja namentlich bekannt. Also jeder kann mich recherchieren und jeder hat meine Kontaktdaten und kann mich kontaktieren. Ja, ich erwarte es, das finde ich, gehört auch zur Fankultur, dass wer auch immer mich anspricht, so wie es eben unter erwachsenen Menschen üblich ist, und sagt, pass auf, Johann, wir haben da eine andere Meinung. wir respektieren das, dass du das so siehst, aber sei dir bewusst, dass es eben da auch eine andere Sicht gibt und dass das nicht der 100% Fankonsens ist. Damit habe ich kein Problem und ein normaler Club hat damit auch kein Problem, weil bei Fans fünf Meinungen, das ist völlig normal. Aber es ist schon merkwürdig und das finde ich jetzt in unserer speziellen Situation in Wolfsburg schon bemerkenswert, dass man hier immer noch den Burgfrieden ausruft, obwohl die Burg in Flammen steht. Also das ist für mich unverständlich. Und ich sage auch, also ich schätze die Jungs wirklich, was die leisten, aber wenn man von Stuttgarter Fans angesprochen wird, was seid denn ihr für Fans, die den Support nach 30 Minuten einstellen, weil die Mannschaft 2-0 hinten liegt? Dann müssen wir uns alle, die da in der Kurve stehen, auch die Frage stellen, ist das richtiger Abstiegskampf? Und so kann man auch natürlich innerhalb der Fanszene über das ein oder andere kritisch sprechen. Ich akzeptiere diese Kritik. Ja, das ist eine Aktion gewesen, die spontan war, aber sehr wohl überlegt. Ich habe die Kritikpunkte in Sachen Strukturen, die es gibt, aufgenommen und versuche, die auch jetzt in der weiteren Diskussion zu berücksichtigen.
Nichtsdestotrotz ist es ja auch so mit einer Petition, ja, es ist ja wie bei einer politischen Petition auch. Du hast Befürworter, die unterschreiben und du hast Gegner, die sagen, Gottes Willen, was für ein Blödsinn. Und da fragt ja auch niemand, hey, bevor du so eine Petition in die Welt setzt, hast du dich denn schon mal kommunalpolitisch irgendwo eingebracht oder hast du mal deinem direkten nächsten Abgeordneten mal eine Mail geschrieben oder sowas? Das hast du ja auch schon gelesen, tatsächlich im Wolfsblog gab es das ja genau zu deiner Petition auch, diese Einwürfe und in Anführungszeichen Vorwürfe. Ja. Ah, ich finde das immer sehr schwierig, weil dafür, also, das ist ja auch, diese Petitionsgeschichte ist ja auch ein demokratisches Instrument, was wir inzwischen haben. Und es ist halt mal jemand, der hat es auf sportlicher Ebene gemacht. So sehe ich das. Und man kann das toll finden und man kann es auch nicht toll finden. Und wenn man es nicht toll findet, dann lässt man es einfach und klickt da nicht drauf. Ja, aber man muss.
Es ist ja ein relativ stumpfes. Also A muss man sagen, es sind ja Menschen, die mit ihrer Adresse, mit ihrer E-Mail-Adresse, mit ihrem Klarnamen hier eine Unterschrift leisten. Ich bin ja nicht mit der Pistole durch Wolfsburg gegangen und habe gesagt, hier unterschreiben, sondern es war freiwillig. Es gab ja auch Kritik, die ist ja auch veröffentlicht worden. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Wie viele Menschen, die unterschrieben haben, haben ihre Unterschrift zurückgezogen? Es waren 7. 7 von den 800, die also offensichtlich sich nochmal Gedanken gemacht haben und haben gesagt, nee, ich ziehe meine Unterschrift wieder zurück. Das geht ja auch. Aber die allermeisten, 99%, haben trotz der Kritikpunkte gesagt, doch, diese Position teilen wir. Und es ist, das habe ich auch an Dr. Rudolph auch geschrieben, es ist ja eher ein Signal, ein Hilferuf an den Aufsichtsrat, nehmt uns doch bitte mit. Nehmt uns bei dieser Reise, bei dieser schwierigen Fahrt, die der VfL Wolfsburg derzeit unternimmt, nehmt uns Fans mit.
Nun ist ja die Petition in Anführungszeichen gescheitert. So hast du es ja auch im Vorgespräch gesagt, weil es geht erstmal gegen Hamburg so weiter wie zuletzt auch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hast du schon einen bleibenden Fußabdruck hinterlassen. Und du hast ja auch gesagt, du hast tatsächlich eine Antwort vom Aufsichtsrat bekommen. Und ja, das ist ja schon mal viel wert. Und ich vermute auch mal, dass es mehr als manch anderer Kritiker vielleicht jetzt auch erwartet hätte tatsächlich. Wie gehst du jetzt damit um? Wie geht es für dich damit jetzt weiter? Hakst du das Thema ab oder was macht es jetzt mit dir?
Ich bin wirklich sehr gespannt und würde mich wahnsinnig freuen, wenn Daniel Bauer diesen berühmten Schalter findet und wir am Samstag überzeugend in dem verkappten Auswärtsspiel zu Hause gegen den HSV die Wende einleiten. Und ja, es gibt ja im Fußball immer wieder Überraschungen. Also das wäre toll. Und ja, und ich glaube, dann würden auch viele, die Petition unterzeichnet haben, wenn der Daniel Bauer das schafft und wir in der Liga bleiben, dann würden wir jubeln und würden mit allen anderen sagen, ihr da oben, ihr habt fast alles richtig gemacht. Also das vorneweg. Es gab auch in Wolfsburg so Diskussionen, ja, soll man denn jetzt sich wünschen, dass man das Heimspiel verliert? Natürlich nicht. Jeder Punkt ist jetzt wichtig und also es geht jetzt nicht darum, Rechthaberei zu bekommen. Situation ist eh schon angespannt genug.
Es gibt ja so einen schönen Spruch, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und bei all der Kritik, die dir in den letzten 2 Wochen entgegengebracht wurde, teils auch sehr, sehr wirklich böse Kritik, hoffe ich natürlich, dass du da trotzdem vielleicht ein bisschen was erreicht hast von den Sachen, die du erreichen wolltest. Auf jeden Fall hast du dich einmal ins Spiel gebracht und jeder kennt jetzt zumindest diese Petition. Und ja, wir haben hier im Wölferadio auch nochmal drüber gesprochen und ich sage vielen herzlichen Dank.
Ja, danke, aber mir wäre es schon wichtig zu sagen, das ist eine Idee, die aus dem Wolfsblock entstanden ist, mit ja, ganz unterschiedlichen Beteiligten und Bloggern. Und ich möchte mich da auch wirklich für diese Möglichkeit des Austausches mit den Kollegen, die ich ja leider nicht namentlich kenne, sondern nur mit ihren Nicknames, ganz herzlich bedanken. Da geht es auch manchmal ein bisschen wilder zu. Aber das ist schon spannend, wie intensiv sich Menschen über den VfL Wolfsburg Gedanken machen.
Okay, das ist nochmal ein wichtiger Punkt am Ende. Also alles das, was du zwar als Initiator mit eingebracht hast in die Petition, ist ja nicht alleine auf deinem, ich sage jetzt mal, Mist gewachsen. Und das heißt am Ende, wer jetzt anfängt, weiterhin Kritik zu üben an deiner Arbeit, übt auch Kritik am gesamten Wolfsblock-Forum oder zumindest an einem Teil davon, weil die ja dich dazu inspiriert haben und ja, größtenteils auch deine Meinung mitgeteilt haben. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass es da nicht noch irgendwelche negativen Nachwehen für dich persönlich jetzt gibt und sage, ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht sieht man sich mal bei einem Heimspiel in Wolfsburg und bis dahin alles Gute.
Vielen Dank, Christian. Vielen Dank.
Hui, was waren das für 2 Fantalks XXL hier im Wölferadio? Wir sind mehr als locker über die Nachspielzeit schon drüber, aber gerade in den heutigen Zeiten finde ich es umso wichtiger, auch mit anderen Fans über die derzeitige Situation bei unserem VfL zu sprechen und das mal nicht in diesem typischen, zeitlich etwas enger gesteckten Rahmen eines üblichen Fantalks hier, sondern mal wirklich ausgiebig, so wie es der derzeitigen Situation vielleicht auch angemessen ist. Das war's auf jeden Fall für heute. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast, zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auch über wolfs-blog.de. Vergesst nicht, Samstag einzuschalten. Ab 15.15 Uhr sind Lenny Nero und Gerald Schröder bei Wölferadio Arena Live wieder live für euch on air aus der Volkswagen Arena, wenn es gegen den HSV geht. Wer im Stadion dabei ist und zusätzlich den Kommentar hören möchte, nutzt am besten die Radio-App mit der Y geschrieben und dann könnt ihr das Ganze auch latenzfrei auf eurem Steh- oder Sitzplatz führen. Nächste Woche ist Kollege Dennis Lindner für euch wieder am Start. Bis dahin verabschiedet sich wieder mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur
nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir stehen zusammen, als wär's.